Ja, ich möchte uns auch alle herzlich begrüßen heute Morgen. Und ich möchte, dass wir heute Morgen zusammen über das Herz nachdenken. Das Herz ist wichtig. Wenn es stehen bleibt, dann endet auch das Leben. Aber in der Bibel ist das Herz eigentlich der Sitz der Gefühle, der Gesinnung, aber auch, woher die Sorgen kommen. Ich bin dankbar für die Einleitung, die du gemacht hast. Es hängt im gleichen Zusammenhang und wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe meine Botschaft heute Morgen überschrieben mit dem Satz: Hüte dein Herz. Und ich möchte, dass wir zusammen einen Abschnitt lesen als Leitabschnitt. Der steht in Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 11. Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 11. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Tötet daher euer Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus euren Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihm geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte, dass wir diesen Abschnitt in drei Teile einteilen. Ich habe diese drei Punkte überschrieben mit: Lege ab und kreuzige dein Ego. Die alten Verhaltensweisen müssen verschwinden und neue Verhaltensweisen oder neue Verhaltensnormen einüben. Ein berühmter Evangelist hatte mal gesagt, dass ein Christ auf den Quadratzentimeter mehr Freude besitzt als ein Weltmensch auf ein Quadratkilometer. Und ich denke, das sollte schon so sein. Aber wenn wir uns viele Christen anschauen, da merken wir eigentlich gerade, dass diese Freude irgendwie nicht da ist, dass sie fehlt. Es gibt viele Christen, die immer mit gebeugtem Haupt rumlaufen, die irgendwie von irgendetwas bedrückt sind. Man merkt gar nicht diese Freude, dieses Strahlen in ihr Herz und man weiß auch nicht, was jetzt da los ist. Es sind bestimmt verschiedene Ursachen, die uns die Freude rauben, die Ursachen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass man kein glücklicher und strahlender Christ ist. Und eine davon ist, dass man eigentlich nicht mit dem ganzen Herzen dabei ist. Man ist nur mit einem halben Herzen oder vielleicht dreiviertelten Herzen oder vielleicht auch nur ein viertelten Herzen bei der Sache dabei. Und irgendwie ist man vielleicht nur so versuchsweise Christ. Also man ist nicht ganz voll dabei. Man will auch mit der Welt sein, auch mit den anderen. Man will eigentlich jeden zufriedenstellen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Einen Lichtschalter, der hat zwei Zustände. Den kann man eigentlich einschalten und ausschalten. wenn ein Schalter mit einer Lampe verbunden ist und mit einer Stromquelle, und wenn der Schalter eingeschaltet ist, dann leuchtet die Lampe, je nachdem, wie sie designt ist, also mit voller Kraft. Wenn man den Schalter ausmacht, dann ist das Licht aus. Also es gibt nur zwei Zustände, Licht an, Licht aus. Aber es gibt natürlich auch Schalter mit Dimmer. Ich denke, viele von euch kennen diese Schalter. Bei dieser Schalter ist eine Elektronik dazwischen geschaltet, die eigentlich diesen Strom, der zur Lampe geht, manipulieren und eben in gewisser Weise vermindern. Ich denke, jeder von uns hat eigentlich zu Hause diese Dimmerschalter. Man nennt das Prinzip Phasenanschnittssteuerung. Wenn man seine Elektronik dazwischen oder seinen Dimmerschalter nimmt und zwischen der Stromquelle und der Lampe schaltet, dann kann es sein, dass die Lampe nur halb so stark leuchtet oder auch sogar nur ein wenig glimmt. Also es ist etwas dazwischen, was diesen Fluss verhindert. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel auch für unser christliches Leben. Wenn wir so einen Dimmerschalter dazwischen haben, das sich Sünde nennt, dann wird die Leuchtkraft in unser Leben vielleicht nur halb so stark sein oder vielleicht glimmen wir auch nur ein wenig, wie man es halt zulässt. In Sprüche 4, Vers 23, da steht: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. In der Bibel, das Herz ist eigentlich, wie schon erwähnt, der Sitz der Gefühle, der Gesinnungen. Es ist nicht das Organ, das eigentlich das Blut jetzt durch den Körper pumpt, sondern was wir eigentlich so Verstand oder Vernunft oder im Kopf, was wir denken, dass es im Kopf passiert, nennt die Bibel, dass es im Herz passiert. Deswegen gibt es ja auch viele Mal so Sprüche wie: Sei mit dem Herz dabei. Oder: Ich liebe dich aus dem ganzen Herzen. Ja. Das sind alles Sprüche, die eigentlich auf diese Wahrheit der Bibel dann zurückgehen. Nun, es gibt viele Christen, die genug Glauben haben, oder man kann vielleicht auch sagen, die genug Religion haben, dass sie einen Konflikt heraufbrechen, aber dann haben sie nicht mehr genug, um Frieden zu stiften. Ein halbes Christentum ist eher ein Problem als eine Freude. Und Paulus geht im Kolosserbrief, oder es geht ihm eigentlich im Kolosserbrief, gerade um dieses volle Ausleben dessen, was uns Gott geschenkt hat, was Gott in uns reingelegt hat. Er will, dass wir uns nach oben ausrichten, er will, dass wir uns heiligen und er will, dass wir diese Freude in unser Herzen dann auch sehen und bekommen. Ein Bruder hatte mir mal gesagt vor ein paar Wochen oder Tage, dass es ihm manchmal danach ist. Er soll beten, dass Gott ihm einen Schmerz schenken soll. Jedes Mal, wenn er sündigt, so dass er die Sünde verabscheuen kann und dass sie nicht mehr in sein Leben spürbar ist. Sünde macht Probleme, wenn man sie im Lichte Gottes betrachtet. Nun stellt sich die Frage, viele von uns sind wiedergeborene Christen, und da stellt sich die Frage, kann ein Christ noch sündigen? Es steht ja auch in der Bibel, dass ein wiedergeborener Christ nicht sündigt. Aber die Frage ist, kann ein Christ noch sündigen? Kann ich und du noch sündigen? Und ich denke, jeder von uns, wenn er ehrlich ist, wird sagen, ja leider, das ist so. Ja. Wir können noch sündigen. Wir sind noch nicht vollkommen. Wir stolpern immer wieder und wir sündigen. Also das ist eigentlich so in unser Leben drin Und wir sind noch nicht vollkommen. Wenn wir einmal vollkommen sein werden, wenn wir diesen Herrlichkeitsleib angezogen haben, dann wird eigentlich alles vorbei sein mit dieser Sünde. Aber bis dann müssen wir eigentlich mit dieser Sünde rechnen. Nun stellt sich dann eine zweite Frage. Ist es normal, dass ein Christ sündigt? Anhand der Bibel würde ich sagen, nein, das ist nicht normal. Gott will nicht, dass wir sündigen. Nun merken wir, dass wir in einem Spannungsfeld stehen. Auf der einen Seite fallen wir immer wieder in der Sünde, stolpern und es tut uns danach leid. Und es ist vielleicht für uns irgendwie auch selbstverständlich geworden, dass ein Christ eigentlich sündigen kann. Aber genauso wissen wir anhand vom Wort Gottes, dass ein Christ nicht mehr sündigen darf. Nun, wo liegt das Problem? Wenn wir unser Leben Christus anvertraut haben und in uns ist ein neues Leben zum Erscheinen gekommen, also wir sind wiedergeboren, dann sollten wir laut dem Wort Gottes nicht mehr sündigen. Unser Leben sollte eigentlich vom Moment an der Wiedergeburt einzig und allein auf das Reich Gottes ausgerichtet sein. Und da sagen wir auch wieder, ja, das sollte so sein. Aber die Wirklichkeit sieht vielmals ganz anders aus. Und Paulus selber sagte eigentlich gerade zu diesem Thema in Römer Kapitel 7, die Verse 22 bis 25. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Das hatte Paulus gesagt. Und Paulus war der Apostel der Heiden. Da kann man eigentlich nicht sagen, dass er keinen Drang hatte, sich zu heiligen, dass er keinen Drang hatte, Gott aus ganzem Herzen und voll zu dienen. Aber er hatte eigentlich das auch bei sich selbst festgestellt. Und wir merken, dass wenn es bei Paulus so war, dann ist es bei uns ja genauso, dass wir uns Tag für Tag in einem Kampf befinden. In einem Kampf gegen das eigene Ich. Gegen unser Ego. Und die Bibel, die sagt uns, dass wir Tag für Tag dieses eigene Ego, das eigene Ich kreuzigen sollen. Wir sollen es in den Tod schicken. Jeden Tag. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Lege ab und kreuzige dein Ego. Nun werden wir aufgefordert, die Glieder, die auf Erden sind, abzutöten und alles, was nicht nach dem Willen Gottes ist, abzulegen. Mit Gliedern, so wie es hier steht, meint der Apostel Paulus nicht unseren Körper, nicht die Hände oder Füße oder auch unsere Organe. Es ist keine Aufforderung zu einem asketischen Leben, sodass wir eigentlich uns von allen fernhalten, uns nur in Sack kleiden sollen und unseren Körper irgendwie kasteien, selbst auspeitschen, sodass wir nicht dieser Sünde verfallen. Nein, das ist nicht so gemeint. Unser Körper ist eigentlich der Tempel des Heiligen Geistes. Und den sollte man auch pflegen und ihm das geben, was er notwendig hat. Mit Gliedern meint Apostel Paulus eigentlich diese innere Beschaffenheit, gerade dieses Herz, wo der Ursprung unserer Gedanken, der Ursprung unserer Ziele, unserer Einstellung, aber auch der Ursprung unserer Sorgen ist. Und Jesus selbst sagt eigentlich in Markus Kapitel 7, die Verse 18 bis 23, also Markus 7, 18 bis 23. Und er sprach zu ihnen: Seid auch ihr so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speise reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor: Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Es handelt sich also um unsere Gesinnung, wie wir uns eigentlich ausrichten. Aber wir stellen immer wieder fest, dass wir ja mit Christus gestorben und auferstanden sind. Wir sprechen ja immer wieder davon, dass es ein einmaliger Akt ist, mit dem wir das ewige Leben erhalten. Und das haben wir auch in der Taufe bezeugt. Wenn wir im Wasser eingetaucht worden sind, haben wir bezeugt, dass wir für das alte Leben tot sind. Wenn wir wieder rauskommen, haben wir bezeugt, dass wir eigentlich nur für Jesus da sein wollen und nur für Christus leben wollen. Wir sind tot für die Welt und wir wollen nur für Christus leben. Und das ist auch richtig, das alles bezeugen wir und halten wir auch fest, denn es steht so geschrieben. Aber warum müssen wir denn dann noch unsere Glieder töten? Sind sie nicht schon jetzt tot? Haben wir das nicht auch in der Taufe schon bezeugt? Richtig, wir sind tot und wir sind mit Christus auferstanden. Das ist ein richtiger Satz. Aber unser Fleisch, unser materielles Dasein ist noch unter dem Einfluss der Sünde. Und dieses Fleisch ist noch, sagt auch die Bibel, ist auch noch ein Verbündeter des Teufels. Und deswegen sind wir noch nicht vollkommen. Wir sind noch nicht verherrlicht. Aber in uns ist etwas Neues, ist der neue Mensch, der wiedergeboren ist, der vom Geist Gottes geführt wird. Und der zum Leben erwacht, dann, wenn wir unseren Herrn als, oder den Herrn Jesus Christus als den persönlichen Herrn und Heiland annehmen in unser Leben, dann macht der Geist Gottes diese Wiedergeburt in uns und tut neues Leben sehen in uns persönlich, in diesem sündigen Fleisch. Nun, ich möchte gerade vielleicht das anhand von einem Beispiel ein wenig klar machen, wie sich das verhält in uns. Wir kennen alle die Stiere. Die Spanier tun eigentlich so Stierkämpfe damit, mit den Stieren, tun die missbrauchen und quälen. Aber ein Stier ist eigentlich nicht so wild, wie man ihn eigentlich so aus dem Fernsehen kennt und wenn er eigentlich so beim Bauer aufgezogen wird. Er hat eine Menge Kraft in sich und der Stier ist auch in der Geschichte und auch in vielen Symbolen ist er eigentlich so das Symbol der Kraft. Aber der Stier ist meistens gutmütig, wenn er nicht weiß, was für eine Kraft er besitzt. Und der Bauer, der kann ihn manipulieren, der kann ihn einspannen in ein Joch, dass er da irgendwas arbeitet. Und er ist eigentlich friedlich, solange eigentlich nicht entdeckt, was in ihm drin steckt. Aber von dem Moment an, wo er realisiert, was seine Kraft eigentlich er besitzt, da ist er nicht mehr zu halten. Da muss der Bauer dann ihm schlachten, weil er kann eigentlich nichts mehr mit dem Stier anfangen, denn er macht alles kaputt. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel, obwohl es vielleicht ein wenig gewisserweise hinkt, ja, dieses Beispiel. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel für die Kraft, die eigentlich in uns ist. Paulus sagt hier, ihr seid wirklich schon tot, aber wir sündigen dennoch. Wir lassen uns manipulieren von links und rechts, von den Stimmen des Bösen, von unseren eigenen Begierden. Warum? Weil wir nicht wissen, was für eine Kraft in uns schlummert. Denn es ist ja eigentlich diese Kraft des Geistes. Es ist Gott selber, der in uns wohnt. Es ist eine Kraft, die all das, was wir sehen, geschaffen hat, durch ein Wort. Es ist die Kraft, die das gesamte Universum geschaffen hat, durch ein Wort. Das unendliche Universum mit ihr unendlichen Weiten. Die unendlichen Galaxien, unendlichen Sonnen, schwarzen Löcher und alles, was eigentlich da drin ist. Das ist eigentlich eine Kraft, die in uns schlummert. Sind wir bewusst, dass diese Kraft in uns ist? In Philipper Kapitel 4, Vers 13 steht, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wenn wir realisieren, dass diese Kraft in uns ist, dass diese Kraft in uns schlummert und wenn wir diese Kraft auch anzapfen können, dann können wir auch mit dem Apostel Paulus hier mit einstimmen und sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, Jesus Christus. Wir können uns nicht in der Ausrede flüchten und sagen, ich bin zu schwach gegenüber der Sünde. Ich kann der Sünde nicht widerstehen. Nein, du kannst es, wenn du es willst. Sei dir bewusst, dass diese Macht, diese Kraft in dir ist, die das Böse überwindet. Wir müssen es nur wollen. In Kolosser Kapitel 1, die Verse 9 bis 12, da steht, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt, und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit aller Freude, indem ihr dem Vater Dank sagt, und uns tüchtig, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Der Christ wird aufgefordert, das zu tun, was eigentlich in seinem Leben schon da ist, was schon in ihm geschehen ist. Ihr seid in einem Stand erhoben worden als königliche Priester und so benimmt euch auch wie Könige und wie Priester. Ihr habt das Zeug dazu, ihr habt die Hilfe des Geistes, die euch da helfen wird, diesem Stand gerecht zu werden. Die Kraft muss man erkennen, die in uns schlummert. In Römer Kapitel 6, die Verse 21 bis 22, da steht, welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Die Frucht unseres Lebens ist unsere Heiligung. Und diese Heiligung wird uns dann irgendwann mal zum ewigen Leben bringen. Wir haben schon das ewige Leben, aber wir werden es dann sichtbar erreichen. Doch eins müssen wir erkennen, bei unserer Bekehrung wurden wir nicht unseres Verstandes beraubt. Wir haben immer noch unseren Verstand. Wir können immer noch denken und frei entscheiden. Gott hat uns nicht nach unserer Bekehrung als irgendwelche Roboter, die nach einem Programm ablaufen, irgendwas tun, oder irgendwelche Marionetten oder Puppen, die irgendwelche Fäden an den Händen haben, an den Füßen, die Gott irgendwie manipuliert und zieht. Nein, also wir sind freie Wesen. Wir haben einen freien Willen. Und Gott will, dass wir diesen Verstand auch gemäß seines Wortes dann auch gebrauchen. Wir sollten diesen Verstand nicht dem Fleisch zur Verfügung stellen, sondern dem inneren Wesen, das von Neuem geboren worden ist. Wir sollten uns nicht von dem Treiben unserer Begierden bestimmen lassen. Paulus beschreibt es in Römer 8, Vers 3, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wenn wir mit unserem Verstand unser Ich, unsere Persönlichkeit, unser Leben eigentlich dem Fleisch hingeben, dann müssen wir sterben, auch gleich, wenn wir wiedergeboren sind. Der Geist Gottes wird sich zurückziehen, wir werden abfallen und wir werden eigentlich so verstockt werden, dass wir die Ewigkeit nicht mehr im Herzen führen können. Aber durch den Geist ist es uns möglich, die Taten des Fleisches zu töten. Und wenn wir Kinder Gottes sind, da lebt ja dieser Geist Gottes in uns, diese Kraft, die eigentlich so mächtig ist, alles zu besiegen. Und wenn wir diese Aufforderung verstanden haben, dann, ich denke, dann führt auch kein Weg daran vorbei, dass wir uns wirklich im Spiegel schauen und diese Heiligung und diesen Weg, den eigentlich das Wort Gottes, der Geist Gottes mit uns vorhat, auch erkennen. Aber vorausgesetzt ist, dass wir diese Kraft in uns haben. Wenn diese Kraft fehlt, wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann ist es vielleicht gerade so, wie wenn man einen Elefant dann auffordert, er soll fliegen. Er kann es nicht, weil ihm fehlt das, was er dazu braucht. Aber wenn diese Kraft in uns ist, wenn dieser Heilige Geist in uns wohnt, dann befähigt uns dieser Geist, unser eigenes Ich, unser Ego, jeden Tag zu kreuzigen. Das können wir. Kommen wir zu Punkt 2. Alte Verhaltensweisen müssen verschwinden. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus euren Mund. Der eigentlich solche Dinge lebt, die hier aufgelistet sind, der beleidigt eigentlich Gott und der Geist Gottes, der in uns ist, der wird sich dann zurückziehen. Denn Gott ist ein heiliger Gott. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5, da steht, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis ist. Gott kann keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Alles, was Gott beleidigt, alles, was Sünde ist, das ist eigentlich ein Groll vor Gott. Und es sollte in unser Leben der Vergangenheit angehören. Man kann aber vielleicht argumentieren, dass wir in einer gefallenen Welt leben, in seiner Welt, die uns immer wieder verführt zur Sünde. Und die ist noch viel schlimmer wie damals, als Paulus diese Worte aufgeschrieben hat. Und das ist richtig, wir leben in einer vergifteten oder von der Sünde vergifteten Welt. Die lauert an jedem Schritt, überall wo wir hingehen, alles was wir uns anschauen, lauert diese Sünde auf uns und will uns verführen. Aber ich wage es zu behaupten, dass die Welt, die damals bei Paulus war, nicht sündiger war als oder nicht heiliger war als die heutige Welt. Denn damals waren auch sündige Menschen, wie heute auch. Und die Welt war genauso sündig wie heute auch. Es gab auch damals Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierden und Habsucht. All das, was Paulus hier nennt, er nennt es ja nicht, weil es es damals nicht gab, sondern es gab es damals auch. Und wir wissen von der Geschichte aus, dass das Römische Reich eigentlich gerade von diesen dunklen Taten oder auch Sünden gekennzeichnet war. Ich denke, vielen von uns ist eigentlich dieser Spruch bekannt, Brot und Spiele, wo die Kaiser eigentlich das Volk, die Oberschichten und auch die Unterschichten unterhalten wollte. Und gerade bei solchen Veranstaltungen war eigentlich der Sittenverfall so stark und da kann man heute eigentlich nur sagen, ja, das ist ja genauso wie heute auch. Ich möchte zwei Beispiele geben. Und diese Beispiele, die sind nicht von mir, die stammen von der damaligen Zeit. Das erste Beispiel stammt aus dem Apologetikum von Tertullian, aus dem Kapitel 9. Und da geht es eigentlich um Inzest. Quintus Septimus Florens Tertullianus, oder wie wir ihn auch kennen, Tertullian, war ein antiker, frühchristlicher Kirchenschriftsteller. Und er hatte etliche Schriften verfasst, die uns erhalten geblieben sind. Und er hatte so die ersten Schriften verfasst, die den christlichen Glauben gegenüber diesen Einflüssen der Sünde und der Welt oder der Gnosis damals verfasst, die uns heute auch noch erhalten sind. Ich zitiere aus diesem erwähnten Schriftstück: Ihr setzt eure Kinder aus, damit sie von irgendeinem des Weges kommenden mitleidigen Fremden aufgehoben werden, oder entlasst sie aus eurer Gewalt, damit sie von besseren Eltern adoptiert werden. Unvermeidlich muss früher oder später die Erinnerung an das ihnen fremd gewordene Geschlecht ihrer Herkunft schwinden. Und sobald der Irrtum einmal Wurzel geschlagen hat, wird er künftig zum Fortpflanzer des Inzest. Das Geschlecht breitet sich unvermerkt aus mitsamt dem Verbrechen. Dann ist weiter an jedem Orte daheim, in der Fremde, über See, die Wollust eurer Begleiterin, deren immer wiederkehrende Aufflammen leicht irgendwo, ohne dass ihr es erfahrt, schon bei ganz flüchtigen Geschlechtsverkehr Kinder in die Welt setzen kann, so dass auf solche Weise gepflanzte Geschlecht durch den Verkehr der Menschen miteinander auf seinen eigenen Ursprung trifft und ihm doch blind gegen den Inzest die Verwandten nicht erkennt. Ende des Zitats. Also es waren auch damals böse Menschen, die ihre Kinder sogar ausgesetzt haben, ihre Kinder wirklich aufgegeben haben. Und heute ist es ja auch nicht besser. Heute sind ja auch junge Mütter, die eigentlich ihre Kinder aufgeben, in der Welt aussetzen, freigeben zur Adoption. Ein weiteres Beispiel, auch von der damaligen Zeit, das zeigt auch, wie gottlos damals die Welt war. Das Beispiel stammt von Tacitus. Er hat es eigentlich in seinen Annalen geschrieben, im 12. Buch. Tacitus war ein bedeutender römischer Geschichtsschreiber. Er war Politiker und er war auch Senator in Rom. Stichwort Spiele und Brot. Ich zitiere, 52 nach Christus. Um die gleiche Zeit wurde durch den Berg zwischen dem Fuciner See und dem Liris ein Kanal gegraben und damit dieses herrliche Werk von einer größeren Menschenmenge bestaunt würde, setzte man auf dem See einen Schiffskampf in Szene. Wie ihn einst Augustus auf den jenseits des Tiber angelegten Teich veranstaltet hatte. Claudius rüstete 3 und 4 Ruderer aus und besetzte sie mit 19.000 Bewaffneten. Die Ufer, Hügel und die Anhöhen füllte er wie im Theater mit einer zahllosen Menschenmenge, die teils aus den nächstliegenden Landstädten, teils aus Rom selbst, schaulustig oder auch durch Ergebenheit gegenüber dem Prinzipe herbeigelockt wurden. Er selbst in einem hervorstechenden Feldherrmantel und nicht weit weg von ihm Agrippina in einem golddurchwirkten Chlamys führten den Vorsitz. Obgleich es sich um Sträflinge handelt, wurde ihnen mit Mut und Tapferkeit wurde gekämpft. Nachdem viel Blut geflossen ist, schenkte man den Übriggebliebenen das Leben. Ende des Zitats. Also wir sehen, die Kaiser damals hatten Krieg veranschaut, aber im wirklichen Sinne des Wortes, also nicht so wie heute im Film, dass die Menschen nicht sterben, sondern die hatten da, so wie beim Theater, einen richtigen Krieg veranstaltet. Und Tausende von Menschen mussten eigentlich in dieser Vorführung sterben. Die mussten getötet werden, um andere zu belustigen. Wir sehen, dass die Kolosse oder die Zeit damals genauso sündig war wie heute auch. Es war nicht besser als heute. Es war genauso. Und auch damals waren Abtreibungen, Inzest, Sittenverfall. Und das Ganze, das spielt sich auch heute vor unseren Augen ab. Und es ist nicht immer leicht, sich von diesen Dingen fernzuhalten. Wir haben genügend heimliche Verführer, die uns ständig mit solchen Botschaften verführen wollen und bombardieren, wie Werbung, Filme, Literatur, Internet. Wenn man sich in der Woche ein paar solche Filme anschaut, in denen diese Sünden als ganz normal dargestellt werden, und heutzutage gibt es ganz selten noch Filme, wo gerade diese Sünden und Homosexualität und so weiter nicht als ganz normales Verhalten, Menschenverhalten dargestellt wird. Wenn man sich solche Filme anschaut, dann ist man ganz schnell verführt zu denken, dass es ganz normal ist. So etwas gehört zur Gesellschaft, das ist normal. Aber wir sehen, wie subtil eigentlich der Teufel hier die Menschen verführen will. Er kommt eigentlich durch irgendwelche Filme, die vielleicht eine Aktion oder irgendwas beschreiben und will unser Bewusstsein beeinflussen. Weiter tut eigentlich Paulus das Habgier oder die Habgier ansprechen. Und er sagt, weil Habgier ist eigentlich dem Götzendienst gleich. Und da möchte ich auch noch eine Geschichte erzählen. Ein junger Mann namens Bernhard kam in einer ziemlich großen Gemeinde zum Glauben. Und diese Gemeinde, die bestand eigentlich aus mehreren sozialen Schichten. Es waren Reiche dazwischen, es waren aber auch aus der Mittelschicht und auch sehr, sehr Arme in dieser Gemeinde. Der Pastor dieser Gemeinde hieß Hans und er war eigentlich ein erfahrener Pastor und schon fast am Ende seines Dienstes. Nun kam Bernhard zu Hans und sagte, er möchte eigentlich ein Gespräch führen mit ihm, weil er ist jetzt schon eine Weile da und es quälen ihm einige Fragen. Hans gibt ihm einen Termin bei ihm zu Hause und sie kommen zusammen und sprechen miteinander. Und Bernhard sagt, ja, ich bin jetzt schon eine Weile in dieser Gemeinde, aber ich kann einige Dinge nicht verstehen. Manchmal, wenn ich Hilfe brauche, dann wende ich mich an die ärmeren Geschwister aus der Gemeinde und die sind immer hilfsbereit und sind auch bereit, ihr weniges Geld mit mir zu teilen, auch ihre Zeit mit mir zu teilen, um mit mir zu beten und mir zu helfen. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen reicheren Bruder oder Schwester ansprechen möchte, die wollen nicht einmal mit mir sprechen. Wieso ist das so? Weil die Reichen sind ja genauso wiedergeboren und durch den Geist Gottes geführt wie die Armen. Warum ist das ein Unterschied in den Benehmen? Dann sagte Hans zu Bernhard, schau mal zum Fenster hinaus und sag mir, was du siehst. Da schaute Bernhard beim Fenster hinaus und sagte, ich sehe jetzt einen alten Mann mit einem Gehstock, ich sehe ein Paar mit einem Kinderwagen, ich sehe eine Frau in Eile, ich sehe Kinder, die rumspringen und lachen. Sagt er, ja gut, okay, schau jetzt mal in den Spiegel rein, was siehst du? Sagt er, ja, was soll ich sehen, ich sehe mich selbst. Dann sagt er, siehst du, um das geht's. Das Fenster besteht aus Glas. Der Spiegel besteht auch aus Glas. Aber kaum tut man ein wenig Silber hinter der Oberfläche des Glases, siehst du nur dich selbst. Und ich denke, das ist eigentlich eine sehr treffende Geschichte. In Matthäus Kapitel 6, Vers 24 steht, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Nicht das Silber ist schuld, das hinter diesem Glas ist, sondern wenn man dieses Silber immer wieder anschaut, dann bekommt man ein Problem mit diesem Silber. Man will immer mehr davon haben. Und dann sieht man nur sich selbst. Und das ist ein Problem. Der Besitz, den wir besitzen, soll eigentlich das tun, was Gottes Sache ist. Er soll uns sichern, er soll uns erhalten und er soll uns mit Glück beschenken. Aber er soll uns nicht gefangen nehmen. Übrigens auch Süchte sind Habgier, denn wir fixieren eigentlich gerade in seiner Sucht uns immer auf etwas, was wir haben möchten. Nun, wie können wir solche Glieder töten? Ich möchte vier Punkte aufstellen. Der erste Punkt ist, wir sollen uns unserer Stellung bewusst werden. Wer bin ich als Mensch? Wer bin ich als Christ? Der zweite Punkt ist das Kraftpotenzial, das in uns schlummert. Gott gab mir die Kraft, um diese Glieder zu töten. Wir müssen es nur erkennen. Der dritte Punkt ist die Aufrichtigkeit. Wir müssen der Sache ins Auge sehen, bekennen, wenn wir sehen, dass wir irgendwas in unser Leben haben. Und man kann auch das untereinander bekennen, denn die Bibel ermuntert und ermahnt uns dazu. Dann der vierte Punkt, Neuorientierung. Wir müssen unser Leben ordnen und uns von solchen Versuchen oder Fallen fernhalten, die uns verführen wollen. Zieht den Herrn Jesus Christus an und orientiert euch an der Ewigkeit. Schaut die Dinge an, die unvergänglich sind und nicht die Dinge, die vergänglich sind. In Jakobus Kapitel 4, Vers 7, da steht, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir müssen bloß widerstehen. So wird der Teufel fliehen. Kommen wir zu Punkt 3. Neue Verhaltensnormen einüben. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus euren Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Wir sollen all das Böse, das in uns schlummert, im Fleisch schlummert, ablegen. Ja, wir sollen unser Ego kreuzigen. Nun, man kann das aber auch in zwei Gruppen gliedern. Die erste Gruppe kann eigentlich dem Verhalten nach sein, also Zorn, Grimm, Bosheit und so weiter. Und das die zweite Gruppe dem Sprechen betreffend. Lästerung, schandbare Worte und all das, was wir eigentlich mit dem Mund so Böses tun. Und mit einer ganz besonderen Aufforderung tut Paulus uns hier sagen, dass wir uns nicht einander anlügen sollen. Das sollte man auch ablegen, die Lüge. Gut, je nach Temperament kann man eigentlich sagen, dass wir nicht gleich sind. Wir sind ja unterschiedlich vom Temperament her. Ihr wisst ja, es gibt 4 Kategorien vom menschlichen Temperament. Wenn jemand vielleicht so ein wenig energischer ist, aus der Natur aus, so und ganz schnell im Zorn übergeht, dann wird es ihm schwerer fallen, den Zorn abzulegen. Oder wenn jemand von Temperament her eher so grüblerisch ist, so wird ihm vielleicht schwerer fallen, den Grimm abzulegen. Aber ich muss eins sagen, dass unser Temperament eigentlich uns nicht entbindet von dieser Verantwortung, die wir haben. Dass wir eigentlich diese schandhaften Taten eigentlich ablegen sollen. Lästerungen, schandbare Worte und andere Sachen kommen ganz schnell über die Lippen. Und ich denke, das ist ein typisch menschlicher Zug. Wir wissen immer Bescheid, was der andere so tut und macht, aber über uns selber wissen wir nie Bescheid. Oder wir können uns ganz schnell über den Nächsten ein Urteil bilden, aber wehe, ein anderer tut es über uns, da sind wir ganz schnell beleidigt. Ein Wissenschaftler prahlt vor seinem Kollegen und sagt, ich habe ein Computerprogramm entwickelt, das schon richtig menschliche Züge hat. Dann sagt sein Kollege zu ihm, ja, was für ein Programm hast du da entwickelt? Kann es selbstständig denken? Kann es selbstständig handeln? Ist es eine künstliche Intelligenz? Sagt er, ja, das noch nicht so ganz, aber es ist eine künstliche Intelligenz, dass wenn es einen Fehler macht, kann es auf ein anderen Programm die Schuld schieben. Ja, also das sind menschliche Züge. Ja, das sind menschliche Züge, aber wir sollen uns davor hüten. Wir sprechen oft von Mutmaßungen, als ob sie der Wahrheit entsprechen. Wir wissen immer besser und genauer, aus welchen Antrieben denn unser Nächster dann eine Entscheidung getroffen hat. Wir kennen seine Motive ganz genau. Da kann ich nur sagen, Vorsicht, wir kennen die Herzen nicht. Und schließlich sollen wir uns nicht anlügen. Und ich denke, Lügen ist vielleicht gerade so in unseren Kreisen eigentlich nicht gerade so gängig. Also das würden wir eigentlich jetzt nicht machen, dass wir uns gegenseitig anlügen. Aber es gibt eine Art Lüge, die sich so ganz leicht einschleicht in unser Leben, das auch eine Lüge ist. Und das ist eigentlich ein frommer Zwang, wenn wir eigentlich etwas vorgeben zu sein oder irgendwie vorgeben, etwas zu machen, was wir gar nicht sind. Wir sollen eigentlich so das zeigen, so wie wir auch sind. Wenn wir ein Problem haben, dann sollen wir das auch teilen. Und nicht denken, ja, jetzt darf mein Bruder, meine Schwester jetzt von diesem Problem gar nicht erfahren, weil wer weiß, was er jetzt über mich denkt. Er tut mich dann gleich irgendwo in einer Schublade rein. Nein, also wir sind doch Brüder und Schwestern. Wir sollten eigentlich am Leben des einen, des anderen teilnehmen. Und wir sollten eigentlich füreinander beten, das zusammen vor Gott stellen. Wir sollten nicht in einer Lebenslüge leben, wir sollten wahrhaftig sein und wahr sein. Vielleicht wäre es nachahmenswert, es so zu machen wie die ersten Christen im ersten Jahrhundert. Und ich möchte jetzt wieder ein Zitat aus der damaligen Zeit uns geben. Dieses Zitat, es stammt aus einem Briefwechsel mit dem Kaiser Trajan und stammt von Plinius. Plinius der Jüngere genannt. Dieser Plinius war Anwalt und Senator, auch im alten Rom, und hatte eigentlich unter Domitian, Nerva und Trajan gedient. Das waren alles Kaiser, die die Christen verfolgt haben. Und dieser Plinius war ja auch ein Anwalt, der die Christen befragen musste. Er war beauftragt von den Kaisern, er sollte eigentlich den Christen nachgehen, sie befragen und zum Teil auch bestrafen. Also ich zitiere aus diesem Briefwechsel mit Kaiser Trajan von Plinius dem Jüngeren: Sie versicherten aber, ihre ganze Schuld oder ihr Irrtum habe in Folgen bestanden. Gewöhnlich seien sie an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zusammengekommen und hätten Christus als ihren Gott einen Wechselgesang gesungen. Durch einen feierlichen Eid hätten sie sich nicht etwa zu irgendein Verbrechen verpflichtet, sondern dazu, dass sie keinen Diebstahl, keinen Raub, keinen Ehebruch zu begehen, kein gegebenes Wort zu brechen, kein zur Verwaltung anvertrautes Gut abzuleugnen. Ende des Zitats. Wir sehen, die ersten Christen im ersten Jahrhundert, die hatten ein feierliches Eid abgegeben. Miteinander. Wir machen das heute nicht mehr. Ja, weil wenn wir ein falsches Eid ablegen, dann ist vielleicht die Strafe noch größer als wie bevor. Aber wir sehen, die ersten Christen hatten das getan. Sie hatten feierlich ein Eid abgegeben, dass sie nicht diese Sünden begehen. Und Paulus greift nochmal gerade dieses Prinzip, dieses Zeugnis, was wir in der Taufe gegeben haben, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Ihr habt doch in der Taufe das bezeugt, den alten Menschen abgelegt und den neuen angezogen und führt euer Leben auch konsequent so aus. Wenn du natürlich den alten Menschen nicht abgelegt hast, dann kannst du ja auch nicht das Neue anlegen. Du musst erstmal den alten Menschen ablegen. Es muss erstmal diese Wiedergeburt in dir stattfinden. so wie es auch in Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 38 steht. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durch das Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jeder soll Buße tun. Und jeder soll das bezeugen, auch in der Taufe, dass er eigentlich tot ist für die Welt, tot für die Sünden dieser Welt und lebendig gemacht für Christus. Dann schreibt Paulus noch in Vers 11, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküter, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Wenn man in seiner Gemeinschaft dann ist, dort ist kein Unterschied mehr. Die sollten eigentlich keinen Unterschied machen, wenn jemand eine andere Hautfarbe hat oder wenn jemand von einem anderen Land kommt oder auch wenn jemand von einem Stamm von Wilden abstammt oder einen Sklavenstand hat, so wie es hier steht. Wir sind alle eins in Christus. Die Gemeinde ist eine Einheit, in der keine Unterschiede, kein Apartheid toleriert wird, sondern es soll Liebe herrschen und es soll eigentlich die Frucht des Geistes zu sehen sein. Durch Christus wird eine neue Gesellschaft, eine neue Gemeinschaft geschaffen. Ich möchte nun zum Schluss kommen und sagen, der alte Mensch hat tatsächlich ausgedient. Wir müssen ihn Tag für Tag kreuzigen, sodass er nicht mehr zum Zuge kommt. Aber die Zusammenfassung möchte ich eigentlich Paulus überlassen. Und er hat es eigentlich in einem anderen Brief ganz treffend zusammengefasst, was wir tun müssen. Und zwar in Römer Kapitel 6, die Verse 11 bis 14. Und die möchte ich uns noch lesen, als Zusammenfassung unseres Themas. Römer 6, 11 bis 14. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in euer sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Gott möge uns helfen dazu. Amen.